Euch einen wunderschönen guten Morgen an diesem vierten Advent. Ich möchte uns den heutigen Predigttext lesen und bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Wir sind in Johannes 3, Johannes 3, die Verse 16 bis 21. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns neu vor Augen führst, was du Großes getan hast. Vater, wir möchten dich bitten, dass du uns ganz neu zeigst, was es dich eigentlich gekostet hat. Dank sei dir, Herr, dass wir mit dir rechnen können. Wir wollen dich bitten, dass wir jetzt das ablegen, was uns noch umtreibt, abhält, auf dich zu hören. Dank sei dir, dass du unser Gott bist. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Es war für mich eine schwierige Woche, weil ich einfach nicht zur Stille kam, um diese Predigt vorzubereiten. Eine Erfahrung, die man immer wieder mal macht, aber so krass wie in dieser Woche, habe ich es selten erlebt. Meine liebe Frau hat dann gemeint, erklär doch einfach, was da steht. Ja, vielleicht sind Frauen da manchmal pragmatischer und denken nicht so kompliziert, wie ich es als Theologe tue. Und genau das möchte ich jetzt gerne mit uns machen. Ich möchte in diese Worte, die vielen von uns bekannt sein, ich möchte sie einfach so nehmen, wie sie da stehen, und mit euch darüber staunen, was Gott hier Großes getan hat. Und ich habe diese Predigt überschrieben: So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist auch gleich der erste Punkt: Liebe. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Wir haben die letzten Monate viel über Liebe gehört. Wir sind ja im ersten Johannesbrief und da waren solche großen Aussagen: Gott ist Liebe. Wunderbar. Wenn das aber nur ein Wort bleiben würde, auch darüber habe ich gesprochen, Liebe ist nur ein Wort. Wenn das nur ein Wort geblieben wäre, was würde es uns helfen? Und dann geht Gott hin, so sagt uns dieser Text, und gibt seinen einzigen Sohn. Ich habe 3 Söhne. Und ich weiß noch ganz genau, wie unser Ältester ein Jahr nach Afrika gehen wollte. Und ich habe ja nicht damit gerechnet, dass Michael dort irgendwas passieren könnte. Aber man macht sich dann solche Gedanken. Der Vater im Himmel wusste ganz genau, was seinem Sohn hier auf der Erde alles begegnen würde. Das ist nicht nur ein abgerissener Flügel vom Flugzeug, wie dort in Afrika, oder ein Bus, der halt mal umfällt und ähnliches, sondern so viel mehr. Und dann, obwohl er das weiß, nimmt Gott das Liebste, was er hat, seinen einzigartigen Sohn, und lässt ihn los und gibt ihn. Das ist unfassbar. Also ich sage es mal ganz hart, Menschen hätten noch so liebenswert sein können, ich hätte meinen Sohn nicht geben wollen. Ich hätte es nicht wollen. Warum? Warum soll ich meinen Sohn hergeben? Nur weil die das zwar unbedingt brauchen, aber doch eigentlich gar nicht so liebenswert sind. Hier steht, Gott hat seine Kinder so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, oder? Gott hat sein Volk Israel so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, die Gutes tun. Ihr schüttelt schon mit dem Kopf. Das alles steht nicht da. Und das finde ich genauso staunenswert. Hier steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Welt? Es steht hier im Vers, was das für eine Welt ist. Das ist eine Welt, die zugrunde geht, die auf dem direkten Weg Richtung Abgrund ist, Richtung Tod ist. Das ist eine Welt, die so gottfern ist, dass gar nichts anderes möglich ist, als sie zu verurteilen, zu richten und zu sagen, von Gott her, mit euch kann ich keine Gemeinschaft haben. Auf was freut ihr euch im Himmel am meisten? Jesus, genau. Seine unmittelbare Gegenwart. Einfach bei ihm sein und nicht mehr getrennt von ihm sein. Und das ist eine Welt, die nicht dahin geht, einmal bei Jesus zu sein, sondern wo die Gottesbeziehung heute schon total gestört ist und dann wird ewige Trennung von Gott sein. In dieser Woche waren meine Frau und ich zusammen mit Thomas Schirmacher als Delegation der weltweiten evangelischen Allianz beim koptischen Papst. Das ist das Oberhaupt der koptischen Kirche, Ägypten, eine wirklich verfolgte Kirche. Es ist wahrscheinlich die älteste Kirche der Welt. Dass wir heute noch Evangelium haben, verdanken wir unter anderem auch den Kopten. Ich war total beeindruckt von diesem Papst, von diesem Patriarch von Alexandria, der eigentlich so ganz anders ist. Ganz anders seinen Glauben zu leben scheint, als wir unseren Glauben leben. Aber was er ausgestrahlt hat, das war eine tiefe Liebe. Eine tiefe Liebe. Aber nicht nur zu den Menschen, die nett zu ihm sind, sondern er lebt wirklich in einer Welt, die ihn nicht nur ablehnt, sondern verfolgt. Ihn und seine Kirche. Eine in dem Fall sehr muslimische Welt, die seine Kirche ausrotten will. Dann hab mal so eine Welt lieb. Das ist das, um was es hier geht. Unfassbar, dass Gott diese Welt liebt, die seinen Sohn verfolgt und tötet. Unfassbar auch, dass Gott Menschen diese Liebe gibt zu denen, die sie verfolgen. Eine Welt voll Sünde. Wie sieht diese Welt aus? Vers 19, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Kann das sein, dass man an bösen Taten festhalten will? Dass einem die Finsternis gefällt? Dass man Freude hat an der Gottesferne? dass einem das auch noch gefällt. Hier steht, ihre Taten waren böse. Offenbar sollte auf ihre bösen Taten kein Licht fallen. Das sollte besser im Dunkeln bleiben. Taten, die man immer wieder tut. Vielleicht hat man die eine oder andere durchaus lieb gewonnen. Manche verstecken diese bösen Taten. Machen wir vielleicht auch manchmal voreinander, oder? Dass man eigentlich keinen anderen Menschen hineinblicken lassen will in das, was man auch tut. Zumindest das, was manchmal auch in einem vorgeht, ohne zur Tat zu werden, für andere sichtbar. Andere definieren um, was eigentlich böse ist, was finster ist. Da wird dann das, was von Gott her und eigentlich auch für uns Menschen böse ist, gut genannt. Und das, was gut ist, wird plötzlich böse. Du kehrst das Unterste nach oben und das Obere nach unten. Völlig umgedreht, was eigentlich die Maßstäbe sind. Manche ignorieren einfach, was los ist. Wir haben eben in der Textlesung aus Johannes 1 gehört, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Das finde ich auch so ein Vers, der ist irgendwo gar nicht so leicht zu fassen. Oder? Aber das ist Gottes Liebe. Jesus, das Licht der Welt, ging nicht nur zu den Menschen, die ihm sympathisch waren. Da ertappe ich mich immer mal wieder dabei. Er ging nicht zu denen, von denen andere sagten, da darf Gott hingehen, aber da nicht. Kennt ihr die Situation? Wie kannst du zu Zöllnern und Sündern gehen? Die haben das doch gar nicht verdient. Nein, hier steht, dieses Licht erleuchtet jeden Menschen. Nicht nur, das wäre für jeden Menschen eine Erleuchtung, wenn er es denn irgendwo bekäme, sondern Jesus kommt wirklich in irgendeiner Form zu jedem Menschen. Das ist eine große Aussage, die ich jetzt mache. Aber das ist die Liebe Gottes. Und vieles davon können wir gar nicht fassen. Wir haben manches in unserem Leben mitbekommen davon. Wenn man sich erinnert, bevor, als man Jesus noch abgelehnt hat, wie er einem nachging und alles, ja. Aber das ist nicht nur bei uns so, bei seinen Kindern. Jedem Menschen geht Gott nach. Hier geht es weiter in Johannes 1. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gehe ich nochmal zurück zu meiner Familie, die meinen. Stellt euch vor, ich komme dahin und die nehmen mich nicht auf. Die sagen, wir wollen dich nicht, wir lehnen dich ab. Du, lieber Vater, hast draußen zu bleiben. Vielleicht hat der ein oder andere das in der Familie sogar schon erlebt. Solche Dinge gibt es ja. Aber hier ist ein Gott, der sein Volk über alles liebt, der so viel für sie getan hat. Ein Volk, das ihn immer wieder erlebt hat, und sie sagen trotzdem, nein, wir wollen dich nicht. Es gibt Situationen in meinem Leben, da habe ich Gott gegenüber ähnlich gehandelt. Und ich wäre jetzt sehr froh, sagen zu können, ja, aber das war jetzt nur vor meiner Bekehrung. Da wäre ich sehr froh. Aber ich fürchte, dass bei jedem von uns immer wieder Situationen kommen, wo wir Jesus in manche Teile unseres Lebens nicht wirklich lassen, ihn nicht wirklich aufnehmen, sondern ein Eigenleben behalten. Das ist nicht anders als das, was hier steht. Natürlich ist eine totale Ablehnung Gottes wesentlich schlimmer. Nur wenn ich doch Jesus kennengelernt habe, wenn ich diese Liebe erfahren habe und dann trotzdem ihn mal wieder ablehne, das ist auch unfassbar. Und ich bin so froh, dass hier steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Selbst meine Ablehnung heute wird seine Liebe nicht zunichte machen. Ich bin froh, dass wir Menschen das nicht kaputt machen können. Ich mag den Anfang des Buches Jesaja sehr. Der beschäftigt mich immer wieder, Jesaja 1, Vers 3. Das ist eigentlich eine Art Weihnachtstext. Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat aber keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Daher kommen Ochs und Esel an der Krippe. Das symbolisiert, dass zwar die Kinder Gottes ihn nicht erkannt haben, sein Volk ihn nicht erkannt haben, aber Ochs und Esel kennen ihren Besitzer. Kennst du deinen Besitzer? Das ist so eine große Zusage auch. Wer wirklich Jesus kennt, der wird ihn nicht in der Form ablehnen. Ein zweiter Punkt, Glaube. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und noch Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Jeder, der glaubt, jeder, der sein Vertrauen rein auf Jesus setzt. Hier steht, an den Namen des einzigen Sohnes glauben. Manche Bibelübersetzungen haben des eingeborenen Sohnes. Gerade die Älteren von uns kennen das sicherlich von Kind an. Manche übersetzen einzig geboren, einzigartig, der einzige Sohn. Jesus ist einfach etwas ganz Besonderes, etwas ganz Kostbares, etwas Unvergleichliches. Es geht um Vertrauen an Gottes Sohn, der einfach so ganz anders ist als wir Menschen. Wir singen manchmal in einem Lied, keiner ist wie du. Ja, keiner ist wie Jesus. Bei Glaube, bei Vertrauen ist es sehr glaubensstärkend, wenn ich mir immer wieder vor Augen führe, wie wunderbar ist eigentlich Jesus, an den ich glaube, dem ich vertraue. Da kommt man von sich selber auch weg, oder? Da kommt man von sich selber weg. Glauben an die Namen des einzigen Sohnes Gottes. Vers 18. Glauben an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Name meint hier viel, viel mehr als die Bezeichnung. Die Bezeichnung. Auch Weihnachten, die Geburt Jesu, wird angekündigt in Matthäus 1, Vers 21. Maria wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Da steckt drin, dass wir vorher gebunden sind, in Ketten liegen. Und jetzt kommt dieser Name Jesus, Gott rettet, und es werden die Ketten gesprengt. Darauf vertraue ich, dass Gott das in meinem Leben, in meinem Alltag möglich macht, dass ich nicht mehr in Ketten liege. Oder zwei Verse weiter, Matthäus 1, Vers 23, man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns, Gott bei uns, Gott ganz nahe, in der Gegenwart Gottes leben. Wenn da eine verlorene Welt ist, die im Finstern lebt, wie weit ist Gott dann weg? Wie weit ist das Licht weg? Uns ist hier verloren gegangen, so das Gespür dafür, was eigentlich wirkliche Finsternis ist. Denn bei uns wird es ja nicht mehr finster hier in der Stadt. Aber wenn man an einen Ort kommt, ohne diese ganze Stadtbeleuchtung, Außenbeleuchtung, manchmal sind ja selbst die Autobahnen noch beleuchtet nachts, völlig verrückt. Wenn man an einen Ort kommt, wo es wirklich finster ist, wo du, wie heißt das Sprichwort, die Hand nicht vor Augen siehst, dann wird einem deutlich, wie finster eigentlich es für Menschen ist, denen Gott fern ist. Und wie finster es auch in meinem Leben als Christ sein kann, wenn ich Gott ferne bin. Gott mit uns, Immanuel. Ein letzter Punkt zu glauben. Aus jüdischen Kreisen habe ich gelesen, Glauben heißt sich erinnern. Glauben heißt sich erinnern. Das ist im Alltag manches Mal doch das Problem, dass ich so schnell vergesse, oder? So schnell vergesse, wer Gott ist, so schnell vergesse, dass Gott da ist, so schnell vergesse, was er Großes getan hat. So schnell auch vergesse, wie sehr Gott mich liebt. Glauben heißt, sich erinnern. Sich erinnern, was Gott einem persönlich Gutes getan hat. Es ist immer mal wieder gut, Bilanz zu ziehen. Und mach das bitte nicht erst, wenn du bis zum Hals in der Finsternis steckst, im Elend steckst, sondern mach dann, wenn es dir gut geht. Das ist Stärkung auch für die Zeiten, wo es einem vielleicht mal nicht mehr so gut geht, wo man alles nur noch dunkel sieht. Sich erinnern, wie man ihm das erste Mal persönlich begegnet ist. Ich weiß noch ganz genau das erste Rendezvous mit meiner Frau. Könnte ich euch jetzt, ja, wenn wir ein bisschen Zeit hätten, könnte ich euch lange erzählen. Das vergisst man nicht. Ich könnte euch aber noch mehr erzählen, das erste wirkliche Rendezvous, das erste wirkliche Treffen mit Jesus. Da könnte ich euch noch viel, viel mehr erzählen. Und da erinnere ich mich sehr gern daran, wie Jesus in mein Leben getreten ist. Sich erinnern, was es an Segnungen in meinem Leben schon gab. Über und über Segnungen. Und wenn man nicht darüber nachdenkt, man vergisst nicht nur, sondern man übersieht auch allzu leicht. Sich erinnern, welche Veränderungen Jesus im Leben schon gebracht hat. Sich erinnern, wie er in schwierigen Lagen zum Fundament geworden war und Halt gegeben hat. Sich erinnern, wie er einem bewahrt hat. Sich erinnern, wie er einem geleitet hat und Weisheit gab. Sich erinnern, wie diese Liebe Gottes immer wieder erfahrbar ist. Das ist Glauben. Das ist Glauben stärkend. Und das gibt dem Glauben wirkliche Ruhe, Frieden. Ich möchte einen weiteren Punkt machen, das ist das Stichwort ewiges Leben. Ewiges Leben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Ewiges Leben. Ich habe vorhin bereits schon mal gefragt, auf was ihr euch freut im Himmel. Ewiges Leben ist ein Leben in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes. Jetzt und hier bereits. Genau das hat dieser für mich etwas exotische Papst und Patriarch am Donnerstag ausgestrahlt. Gegenwart Gottes. Ich hatte den Eindruck, dieser Mann kommt aus der Gegenwart Gottes und begegnet uns als einer, der vor Gott steht. War sehr, sehr beeindruckend und sehr glaubensstärkend. Gegenwart Gottes. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das ist ewiges Leben. Ich will wirklich mehr von Gott erkennen. Ich will wirklich seine Gegenwart erleben, um ihn mehr und mehr zu kennen. Wie hat es vorhin in der Geschichte geheißen, die Frage, der Sohn, wer den Sohn hat? Ja. Wer nimmt den Sohn? Ich wäre froh, wenn in meinem Leben sich mal rein prozentual ein ganz, ganz hoher Prozentsatz täglich um Jesus drehen würde und nicht um so viele, viele, viele andere Dinge. Ihr Lieben, mir ist das jetzt im Advent besonders deutlich geworden. Ich hatte euch Anfang Advent gewünscht, dass wir in dieser Adventszeit zur Besinnung kommen und nicht besinnungslos sind. Ich weiß nicht mehr sicher, ob ich bei euch diese Worte benutzt habe, aber sinngemäß auf alle Fälle. Ist es bei euch gelungen? Bei mir war es so eine Mischung. Es gab Zeiten in diesem Advent, wo ich wirklich zur Besinnung kam vor Jesus. Und in manchen Zeiten war ich mal wieder besinnungslos. Das ist schade. Ich habe mir viel entgehen lassen. Es geht darum, den Sohn zu erkennen und den Vater, der ihn gesandt hat. Hier steht Vers 21, wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Ewiges Leben heißt offenbar auch tun. Ewiges Leben heißt lieben. Ewiges Leben heißt, wie hieß es eben im Vers 16, loslassen und geben. Das ist das, was Gott vorgemacht hat und das ist das, was Gott heute umsetzen möchte in unserem Leben. Es heißt in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das, was hier steht, Taten in Gott vollbracht. Das sind Taten, da weise ich nicht auf mich. Was bin ich doch für ein guter Mensch? Und jetzt bitte ehrt mich doch dafür. Sondern da ist ein von Christus veränderter Mensch, der ein Mensch, in dem der Heilige Geist wirklich wirkt. Und das merken die Menschen. Dieser Mensch ist anders. Und dann werden sie den Vater im Himmel preisen. Das ist wahres Leben. Dahin möchte Jesus mit jedem von uns kommen. Und ich kann euch trösten, in unserem Leben, jedem Einzelnen hier, hat Gott auch schon manches getan. Und das merkt man. Ewiges Leben, Jesus ist Herr. Herr wirklich über alles. Auch da ein Weihnachtstext aus dem Buch Jesaja. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Denkt da immer, ja, das ist mal später irgendwann. Und dann denke ich noch, okay, dann sitzt Jesus heute im Himmel zur Rechten Gottes, wie uns die Bibel sagt. dann herrscht er von dort. Aber wenn hier steht, Weihnachten, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, dann möchte ich gerne, dass das in meinem Leben hier und heute ist. Die Herrschaft über mein Leben ruht auf der Schulter Jesu. Er soll über mein Leben Herr sein. Und ein letzter Punkt. Ewiges Leben ist ein Leben mit einem Auftrag. Ein Leben mit einem Auftrag. In Vers 17 in unserem Predigttext, Johannes 3, 17 heißt es, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Ja, er hat seinen Sohn gesandt. Und was ist mit uns? Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 17 noch einmal. Wie, Jesus spricht hier den Vater sogar direkt an. Wie du, Vater, mich, Jesus, in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. War es Jesus dabei vielleicht auch etwas bange ums Herz, menschlich gedacht? Weil er wusste, was auf seine Kinder auch zukommt. Er sagt an anderer Stelle, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Ich könnte jetzt nochmal zu unseren Kopten in Ägypten zurück und da sehr viel Aktuelles erzählen. Aber Verfolgung erleben auch manche von uns. In ihrer Familie, durch Kollegen, durch Nachbarn, wo wir da auch Schweres erleben. Jesus wusste, was er hier tut. Das gehört auch dazu. So wie der Vater den Sohn gesandt hat, so sendet der Sohn uns. Aber es ist nicht nur schwer, es ist auch eine wunderbare Botschaft. 2. Korinther 5. Wir sind also Botschafter an der Stelle von Christus. Gott ist es, der durch uns ermahnt. Wir bitten an der Stelle von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das war der Auftrag, den Jesus hatte. Kommt zu meinem Vater. Lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist Frieden möglich. Und das ist unsere Botschaft noch heute. Mit unseren Worten und mit unseren Taten. So sehr hat Gott diese verlorene Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit alle, die an ihm vertrauen, die an ihn glauben, nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte mich euch einladen zu einer Gebetsgemeinschaft, wenn ihr bitte dazu aufsteht, dass wir Jesus sagen können, was er uns bedeutet, wie einzigartig er ist und was er Großes getan hat.